Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Spiel um Platz 3 an gegen die Überraschungsmannschaft aus Uruguay. Dem Oberhausener Kraken-Orakel zufolge dürfte Deutschland die Partie gewinnen. Der bislang so tippsichere Tintenfisch Paul hat sich jedenfalls für das Muschelfleisch im Behälter mit der deutschen Fahne entschieden.
Die Tagesschau um 15 Uhr gestern, also wenn schon die wichtigste Nachrichtensendung des bundesdeutschen Fernsehens die vermeintlich orakelnde Entscheidung und Expertenmeinung eines Meerestieres für berichtenswert hält, ja, dann kann das eigentlich nur stimmen. Um den Einfluss von richtigen Experten in den Medien ging es auch gestern und heute in Hamburg beim 9. Treffen des Journalistentreffs Netzwerk Recherche. Dazu gleich mehr hier in der Radio 1 Medienmagazin Ausgabe vom 10. Juli 2010. Zudem die verschlossene Auster geht an. Wer ist der größte Infoblockierer 2010? Sinnfreie Verbal-Diarrhoe von Bellaretti, warum die Fußballkommentatoren die Nation spalten. Bitte machen Sie nichts, warum Wissenschaftler den Parteien raten, das Internet nicht zu reglementieren. Und haltet euch zurück, warum das Programm von ARD und ZDF auf den Prüfstand soll. Und das alles
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Bevor wir gleich erfahren, wer heute in Hamburg die verschlossene Auster 2010 als Informationsblockierer erhalten hat, noch eine aktuelle Meldung von heute Mittag. Das ZDF teilt mit. Der Nachrichtenmoderator Steffen Seibert hat dem Sender mitgeteilt wiederum, dass er das ZDF verlassen werde. Er habe eine persönliche Entscheidung getroffen und wolle das Angebot annehmen, künftig als Sprecher der Bundesregierung zu arbeiten. ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte dazu: Wir bedauern, dass Steffen Seibert seine Perspektive nicht im Journalismus gesehen hat. Er nimmt die bundesweite Bekanntheit, die er auf dem Schirm als Moderator von Heute und Heute Journal erworben hat, und die damit verbundene Kompetenz und Glaubwürdigkeit mit in seine neue Aufgabe. Wir haben ihn als professionellen, engagierten Kollegen sehr geschätzt und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit viel Erfolg. Interessant, der Unterton, den man schon als Kritik des Wechsels vom Journalismus zur Öffentlichkeitsarbeit interpretieren kann. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Eleni Klotzikas in Hamburg verbunden, zurzeit weilend bei der Jahreskonferenz der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Eleni, Konferenzen werden wochenlang vorbereitet, aber dennoch gibt es eine spontane, aktuelle Reaktion vom Netzwerk Recherche, dessen ein Hauptthema ja die Verquickung von Journalismus und PR seit Jahren ist.
Ja, genau, das wird hier natürlich auch in den Panels besprochen, aber das Programm stand ja schon seit Wochen fest und deswegen ist es natürlich das Top-Thema in den Flurgesprächen hier beim Netzwerk Recherche-Treffen in Hamburg, auf dem viele wieder auch junge Journalisten gekommen sind, die auch was von den Profis lernen wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, dass so ein Journalist wie Steffen Seibert, der ja schon an einem weiten Punkt seiner Karriere angelangt ist, dann sich doch entscheidet, die Seiten zu wechseln. Das löst natürlich hier bei vielen Journalisten Unverständnis aus.
Wie lautet denn, und damit sind wir jetzt bei der Jahreskonferenz, bei der aktuellen, wie lautet denn das gegenwärtige Thema?
Das diesjährige Treffen findet unter dem Motto Fakten für Fiktionen, wenn Experten die Wirklichkeit dran glauben lassen, statt. Es geht in vielen Panels darum, wie Experten von PR-Managern zu unterscheiden sind, die natürlich ihre Version der Wahrheit an die Journalisten bringen wollen. An vielen praktischen Beispielen wie der Schweinegrippe, Gentechnik, Finanzmärkten. Man erhält aber auch darüber hinaus viele praktische Recherchetipps von Profis. Man lernt zum Beispiel, wie man mit sogenannten Whistleblowern, geheimen Informanten, als Recherchequellen umgeht, wie man Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft verwendet und beispielsweise, was man bei der Undercover-Recherche alles beachten muss. Bei insgesamt fast 90 Veranstaltungen ist wohl für jeden etwas dabei. Ich habe mal im Flur gefragt, was dann so die Teilnehmer am meisten interessiert hat.
Ich finde es interessant, die Außenansichten von Nichtjournalisten zu hören und ebenso wie manche Modelle für die Zukunft.
Am interessantesten fand ich gestern eine Podiumsdiskussion, die in einem Streit geendet hat über die Textform-Reportage. Da saßen arrivierte Reporter aus namhaften Redaktionen und stritten sich sehr impulsiv und mit sehr viel Leidenschaft, und das fand ich sehr unterhaltsam.
Ja, die Veranstaltung über Lokaljournalismus, die fand ich sehr spannend und sehr interessant, weil es so ein Panorama aufgemacht hat, wie sozusagen Probleme vergleichbar sind. Und es war doch eine sehr überraschende Studie, die da präsentiert wurde.
Ich fand super den Undercover-Recherche-Workshop. Da ging es um IP-Nachverfolgung durch digitale Spurensuche. Habe ich auch erst gedacht, was ist das denn? Und dann haben die erzählt, wie man die Passwörter richtig gestaltet, welche Tricks es da gibt, Passwortgeneratoren und wie man seinen Rechner vor allem auch gegen Zugriffe von außen schützen kann. Das ist natürlich gerade für Journalisten unheimlich interessant.
Und was die Highlights dieses Programms dieses Jahr sind, das habe ich den Intendanten Lutz Marmor gefragt vom Norddeutschen Rundfunk, der auch Gastgeber ist dieser Konferenz, denn das findet ja hier auch in Hamburg auf dem NDR-Gelände statt.
Ja, also was ich bisher mitgekriegt habe, finde ich die Auseinandersetzung über die Frage wichtig, wie geht es mit dem investigativen Journalismus weiter? Viele investieren ja jetzt, viele Häuser in eigene Rechercheabteilungen. Ist das jetzt beispielsweise eher eine PR-Maßnahme? Wie geht es dann auf breiter Fläche? Das finde ich ein spannendes Thema. Ich finde auch ein spannendes Thema, bin ich auch kurz darauf eingegangen in der kurzen Begrüßung. Wie geht es mit juristischen Auseinandersetzungen? Investigativer Journalismus ist ja unbequem und es ist eine zunehmende Tendenz zu beobachten, dass diejenigen, über die berichtet wird, alle Mittel, auch juristische, einsetzen, um die Berichterstattung zu verhindern.
Höhepunkt der jährlichen Konferenz ist ja immer die Vergabe der verschlossenen Auster, ein Negativpreis für den Informationsblockierer des Jahres. Letztes Jahr ging er an den Bundesverband der Deutschen Banken. Ein Vertreter kam sogar zur Preisentgegennahme. Wer bekam denn die verschlossene Auster 2010, Eleni?
Dieses Jahr erhält diesen Negativpreis die Deutsche Bischofskonferenz, stellvertretend für die gesamte katholische Kirche. Warum, das liegt wohl auf der Hand. Hier nochmal die Begründung von Thomas Leif, Vorsitzender von Netzwerk Recherche.
Die Deutsche Bischofskonferenz verschleiert Fakten, hält sich sehr zurück mit Informationen für die Öffentlichkeit und im Grunde werden nur die Tatsachen zugegeben, die man nicht mehr leugnen kann. Also es ist ein wirklich altes Verständnis von Information, schädlich für die katholische Kirche, aber auch schädlich für die Öffentlichkeit. Und deshalb kritisieren wir diese Art von Plakatepolitik.
Da diese verschlossene Haltung der katholischen Kirche natürlich nichts Neues ist, sondern eher historisch, ja, es war ja schon immer so, ist dieser Preis eigentlich längst überfällig. Doch natürlich war das vergangene Jahr, gerade wo es um die Aufklärung der sexuellen Missbrauchsfälle an Kindern ging, ein besonders hartes Jahr für recherchierende Journalisten. Da hat die katholische Kirche extrem geblockt und sogar beispielsweise im Fall der Berichterstattung über Bischof Mixer sogar gedroht, rechtlich gegen die Autoren vorzugehen. Das verleitet natürlich Thomas Leif zu dem Fazit.
Die Methoden, Vielfalt, die wahren Informationen zu blockieren, ist sehr, sehr einfallsreich und die Kreativität beim Verhindern von Informationen ist wesentlich höher als beim Geben von Informationen in der katholischen Kirche.
Hat denn diesmal den Preis jemand entgegengenommen?
Entgegengenommen hat den Preis der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp. Es klang in seiner Rede ein wenig so, als ob er keine andere Wahl hätte, diesen Preis entgegenzunehmen. Denn wer den Preis nun verweigert, der würde ja genau diese Negativauszeichnung umso mehr legitimieren. Ich fand, es war ein ziemlich schwaches Schuldeingeständnis. Man habe natürlich Fehler gemacht in der Kommunikation und so weiter. Man müsse sich mehr öffnen. Das klang alles ein wenig floskelhaft in meinen Ohren. Ich habe ihn dann im Anschluss der Verleihung nochmal abgepasst und ihn gefragt, inwieweit dieser Negativpreis denn auch in seinen Augen wirklich gerechtfertigt ist und ob man überhaupt als Pressesprecher selbst Einflussmöglichkeiten hat auf diese Kommunikationspolitik der katholischen Kirche oder ob man auch diesem gleichen Schweigediktat unterliegt. Das hat er geantwortet.
Der Preis erinnert uns als katholische Kirche, dass wir einige Mängel in unserer Kommunikation verbessern müssen. Ich glaube nicht, dass wir ein Dilettantenverein der Kommunikation sind, aber es hat in den vergangenen Wochen Momente gegeben, wo wir sicherlich besser und auch offener hätten kommunizieren müssen. Ich habe einen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, der außerordentlich offen ist und innerhalb der Bischofskonferenz habe ich so nach anderthalb Jahren, die ich jetzt dabei bin, doch auch ein Vertrauen zu den Bischöfen aufbauen können, dass ich ihnen auch Ratschläge geben kann. Ob die immer eingehalten werden, ist eine andere Sache, aber es gibt schon einen guten Kontakt zu den Bischöfen, wo man, glaube ich, eine ganze Menge Einfluss nehmen kann.
Aus Hamburg berichtete für uns vom Netzwerktreffen die Kollegin Eleni Klotzikas und die schwangere Auster, hätte ich meine gesagt, die verschlossene Auster, ging an die katholische Kirche.
Medien global.
Schweinsteiger, bir boşluk buldu. Schweinsteiger, Kotti çıkarıyor ve üçüncü gol geliyor.
Oggi gol de Klose, gol de Klose, gol de Alemania, gol de Klose, gol de Miroslav Klose.
Thomas Müller,
poggia al centro e adesso è una goleada, la doppietta di Müller.
It's Podolski, Podolski's made it two. England are in trouble.
Goal! So klingt es im Ausland aus den Empfängern zum einheitlichen Fußball-Weltbild, was wir ja schon letzte Woche hier an dieser Stelle besprochen haben. Heute kurz vor dem Finale und Kleinfinale nun zum Ton, zum Kommentarton. Wie haben sich die Fußballreporter geschlagen? Die Fußball-WM 2010 war ja nicht nur wieder die Zeit des kollektiven Schauens, Schminkens und Autoflagge-Zeigens, sondern auch des Schimpfens auf die Kommentatoren im Fernsehen. Die Kritik an den TV-Kommentatoren in den sozialen Netzen ist vernichtend. Zum Beispiel gab es Kommentare wie sinnfreie Verbaldiarrhoe von Bellariti. Lieber das Spiel auf Holländisch hören, als Steffen Simon ertragen zu müssen. Florian König und Jürgen Klinsmann, was für Stümper, extrem schlechte Moderatoren auf RTL. Und wenn man die Spiele zum Beispiel bei Twitter parallel mitverfolgt unter twitter.com und dann mal einfach eingibt, zum Beispiel Bellariti, wenn er kommentiert, oder auch Steffen Simon und so weiter, dann kriegt man also eine Negativabwatsche nach der anderen. Ist das jetzt repräsentativ? Sind die wirklich so schlecht? Oder ist das nur, weil man im Netz ja anonym schimpfen kann? Hier eine Anballung der Negativäußerung. Ich machte mich auf zum Chef vom Fußballmagazin Elf Freunde, Philipp Köster, in seinem WM-Quartier in Berlin-Friedrichshain, und ich fragte ihn nach Top und Flop.
Der Daumen hoch geht definitiv für Tom Bartels von der ARD, der meiner Meinung nach es gut austariert hat zwischen Sachlichkeit, einer gewissen Emphase, die zur Sportübertragung immer dazugehört, einfach viel Sachkunde, er kennt die Spieler sehr, sehr schnell, schätzt knifflige Situationen wie Verletzungen, Abseitsstellungen und so weiter relativ gut ein, ja, und ist insgesamt tatsächlich unaufgeregt, und das ist in dieser Liga der Marktschreier, die wir oft auch bei Fußballkommentatoren haben, schon, glaube ich, das größte Lob.
Aber er ist natürlich auch bei der Sache dabei. Beim Spiel Deutschland gegen Spanien war er auch, sagen wir mal, schon parteiisch. Ne? Also logischerweise, also da gibt es dann keine Ausnahme. Da möchte man ja doch schon, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Ist das in Ordnung?
Die Zeiten der 60er, 70er Jahre, wo Unparteilichkeit das allerhöchste Gut war, die sind, glaube ich, längst vorbei. Inzwischen kann man sich nicht mehr leisten als Kommentator bei einem deutschen Spiel, gerade weil da Millionen Zuschauer vor der Glotze hocken und sich natürlich wünschen, dass Deutschland gewinnt, dann sehr unparteiisch zu sein. Da muss man schon nochmal eine Sympathie durchklingen lassen. Man muss natürlich auch Foulsituationen, kritische Situationen, gelbe Karten und so weiter immer ein ganz kleines bisschen für Deutschland kommentieren, sonst hat man keine Freude und wird tatsächlich von vielen, vielen Zuschauern, gerade in den Social Networks, auch als Vaterlandsverräter abgestempelt. Das ist dann nicht besonders angenehm.
Aber vielleicht nochmal einen kleinen Kommentar zu Bellariti. Der kommt nun wirklich sehr, 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 sehr schlecht weg, hat aber mindestens 3 Auszeichnungen bester Sportkommentator in den letzten Jahren eingeheimst. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Ist der tatsächlich so schlecht? Macht der Fehler? Ist der wirklich ein Labersack, wie ich auch gelesen habe?
Wenn Bellariti wirklich so schlecht wäre, wie in den Netzwerken immer gemacht wird, dann würde er, glaube ich, nicht regelmäßig die Endspiele großer Turniere kommentieren. Er wäre nicht quasi fast der Chefkommentator des zweiten deutschen Fernsehens. Ich glaube, er hat so ein paar Schwächen. Erstens, dass er zwanghaft seinen Spickzettel abarbeitet und spätestens in der 60. Minute, wenn nicht so allzu viel passiert, die unnützen Statistiken rauskramt. Er ist sicherlich auch nicht der, der in dramatischen Situationen immer dann das treffende Wort für die Situation hat. Aber er ist jemand, der relativ routiniert, relativ souverän seine Arbeit erledigt. Also wahrscheinlich trifft die ganz große Kritik ihn zu Unrecht, aber mitunter könnte er tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr, mal weg aus der sicheren Ecke, hin zur Improvisation, vielleicht auch mal zu gewagten Wortspielen gehen.
Wenn Bellariti nun nicht der schlechteste Reporter ist, wer ist es denn?
Ich persönlich schätze Steffen Simon sehr, aber er ist gleichzeitig als Kommentator mitunter ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das liegt daran, dass er eigentlich niemand ist, der den großen Auftritt, die große Emphase liebt. Und gerade bei Deutschlandspielen wird das natürlich verlangt und er gibt es dem Publikum auch. Nur ich finde, dass das bei ihm immer ja doch relativ gestellt wirkt, wenn er den emotionalen Turbo auspackt und natürlich dann auch versucht, große nationale Momente einzufangen. Ich glaube, er ist eigentlich eher so ein Mann für Paraguay gegen Spanien oder für Brasilien gegen Holland, wenn es tatsächlich auf Kunde angeht und weniger auf nationale Emphase.
Bei der EM 2004 hat die Deutsche Sprachzeitung kritisiert, dass unsere Sportkommentatoren zu emotionslos seien. Das würde ja dem widersprechen. Oder eben dann, wenn man es präziser formuliert, dann eben gestellt, emotionsvoll. Aber viele Anglizismen und kaum Beschreibungen. Also da hört man immer nur die Spielernamen, wohin der Ball geht, damit der Zuschauer, der möglicherweise die Rückennummer nicht auswendig kann. Haben Sie da eine Verbesserung gesehen?
Ich glaube, dass die Sportreportage Reportage, die Fußballreportage Fortschritte gemacht hat. Es gibt immer mal wieder Versuche von Tom Bartels, von Bellareti und anderen, auch mal taktische Feinheiten zu erklären, was eigentlich eine Doppelsechs ist, wie man in Ballnähe verschiebt und andere fußballerische Feinheiten. Nur man muss natürlich auch sehen, das hat oft mit dem Interesse des Publikums wenig zu tun. Also von den Leuten, die da vor der Glotze hocken, wissen glaube ich 70% nicht, dass David Odonkor nicht mehr mitspielt. Also von daher muss man wahrscheinlich auf ganz, ganz niederer Ebene erstmal anfangen, den Leuten das Fußballspiel zu erklären. Und daran scheitern natürlich viele Leute auch. Ich finde prinzipiell, man hat sich verbessert. Man ist definitiv nicht nur noch so ein Namensaufsager. Man ist auch nicht nur jemand, der dann herumschreit, wie es zum Beispiel 1990 noch Herbert Fassbender gemacht hat im Achtelfinale gegen Holland. Also eine Verbesserung ist spürbar, aber ich glaube nicht, dass sie vom breiten Publikum wahrgenommen wird.
RTL versucht es ja mit einer Doppelmoderation, Cleansy, noch daneben zu setzen. Aus meiner Perspektive ist der entbehrlich, aber wie sieht es ein Fachmann?
Ich halte Doppelmoderation seit der WM 1990, als Kalle Rummenigge neben Gerd Rubenbauer saß und eigentlich nichts anderes tat, als die Sätze von Gerd Rubenbauer zu wiederholen, ohnehin für gescheitert. In England funktioniert das merkwürdigerweise, aber in Deutschland überhaupt nicht, auch weil Jürgen Klinsmann bei RTL nicht kapiert hat, was seine Rolle ist. Er müsste eigentlich als Assistent mal einen lustigen Kommentar, eine witzige Bemerkung, vielleicht auch eine Randnotiz, die dem Kommentator entgangen ist, nochmal bemerken oder tatsächlich dann die Fähigkeit haben, schon schnell zu analysieren, was ist da eigentlich auf dem Spielfeld passiert. All das kann er nicht. Er paraphrasiert eigentlich auch immer nur das bereits Gesagte und das ist sehr, sehr überraschungsarm. Also von daher hätte man sich Klinsmann als Co-Moderator sparen können.
Wie sieht's aus mit der Co-Doppelmoderation am Rande des Spielfelds, sozusagen in der Halbzeitpause davor und danach als Auswertung, als Analyse? Also da haben wir das eingespielte Team Netzer Delling, im ZDF ist es Frau KMH, Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Olli Kahn. Und jetzt muss ich überlegen, dann gibt es noch das Traumpaar Beckmann und
Scholl,
genau. Ist das eine Variante, die man durchaus weiterziehen sollte oder müsste nicht eigentlich ein Sportkommentator dieses Faktenwissen haben?
Wie so eine Doppelmoderation aussehen soll, haben Delling und Netzer ja jetzt über viele Jahre lang gezeigt, lustig, fundiert, mit einer gewissen Frotzelei, die auch immer dazu gehört, also einer gewissen Rivalität zwischen beiden. Dieses Experiment im ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn kann eigentlich als gescheitert gelten. Die schauen sich die ganze Zeit an wie so ein Ehepaar, das kurz vorm letzten Termin beim Scheidungsrichter steht, haben sich irgendwie überhaupt nichts zu sagen, die Chemie stimmt nicht. Die ganze RTL-Geschichte mit Günther Jauch und Jürgen Klopp ist ebenfalls einfach nicht gut, weil sie nicht funktioniert, weil Jürgen Klopp eigentlich über Fußball reden will, aber die ganze RTL-Maschinerie auf pure Unterhaltung getrimmt ist.
Also war bei Kerner besser aufgehoben damals?
Ich fand Jürgen Klopp 2006 bei Kerner besser aufgehoben, weil Kerner so sehr auch ein Showman ist und natürlich auch um die Gesetze des Showbusiness weiß, trotz allem am Fußball interessiert war. Und Jürgen Klopp hat sich da wohler gefühlt. Jetzt mit Günther Jauch hat man das Gefühl, Jürgen Klopp wartet auf die 100-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Also es ist wahnsinnig viel Unterhaltung, Entertainment und gerade die Analysen, die Jürgen Klopp ja eigentlich auszeichnen, die fundierten Analysen dann auch am Taktiktisch, die gehen völlig unter in diesem Geschrei. Also wenn man bei RTL ist und in der ersten Reihe singen 150 Leute, du hast die Haare schön, dann ist es eher schwierig, am Taktiktisch die Doppelsechs zu erklären.
Bliebe noch die Radiokommentatorenleistung. Wie sieht's da aus? Haben sich die Kommentatoren gut geschlagen?
Ich glaube, es ist immer sehr, sehr dankbar, bei einer Weltmeisterschaft Spiele zu übertragen. Man darf dann oft ja auch in ganzer Länge übertragen. Man darf sich auch ein bisschen ausprobieren. Oft werden ja Doppelmoderationen bei diesen Spielen, weil einer 90 Minuten lang nicht durchhält. Ich finde, Radio ist gerade natürlich, wenn man im Auto sitzt, eine nette Alternative und man erfährt die Tore vorher. Also es ist der exklusive Genuss, wenn man Radio hört, dass man schon jubeln kann, während 10 Sekunden später als das Fernsehbild ankommt. Insofern ist man tatsächlich mit dem Radio vorne dran.
Philipp Köster, Chefredakteur vom Fußballmagazin 11 Freunde. Das Interview in Videoform nach der Sendung im Netz. This is my time. This is my life. Ich wusste, dass das Thema hier so ein bisschen die Zuhörer spaltet. Kerstin kam gerade zu mir. Reaktion am Telefon?
Ja, Reaktionen an der Verkehrshotline sogar. Man wollte sich einmischen in diese Diskussion. Steffen Simon, der beste Fußballkommentator, wo gibt?
Das lassen wir mal so stehen, ja. This is my time. Sascha aus dem Jahr 2002 mit einem offiziellen Fußballlied. Wenn Sie sich einbringen wollen, unter Facebook Medienmagazin können Sie gerne Ihren Senf dazugeben. This is my time, sagt sich jetzt auch der hier.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit zu einem weiteren Expertenthema. Ich hatte Ihnen ja Anfang schon unseren Tintenfisch vorgespielt. Dann war das das Thema bei dem Netzwerketreffen Recherche in Hamburg. Und wenn man so will, sind ja alle wir Fußballexperten. Das dritte Expertenthema ist eins, da muss man der Politik mal ein Kompliment machen, dass sie nicht immer nur so einfach Entscheidungen trifft, sondern sich auch Sachverstand dazu holt. Zum Beispiel wie in dieser Woche tagte die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft und die haben zum Beispiel diskutiert, wie verändert der Siegeszug des Internets die Arbeitswelt? Welche Chancen hat die Wirtschaft? Was bedeutet eine digitalisierte Welt für die Demokratie? Denn es gab ja in der letzten Zeit viel Kritik. Wir erinnern uns an Zensur Solar und den Bundestrojaner und so weiter. Man hatte so immer das Gefühl, Politiker wissen eigentlich gar nicht, worüber sie reden, benutzen vielleicht gelegentlich mal das Internet, um E-Mail zu versenden, aber das war es dann auch schon. Hören wir mal rein in die Anhörung von 9 Experten. Wir hören jetzt 2. Zum ersten Lars Hinrichs. Er ist der Erfinder übrigens von Xing.
Ich glaube, es ist schön, dass wir über diese Enquete-Kommission über das Thema Internet sprechen. Aber ich glaube, wenn man wirklich mal ein bisschen globaler denkt und durch meine Tätigkeit habe ich sehr viel aus der Welt gesehen, muss ich doch sagen, dass Europa extrem weit hinterherhängt. De facto spielen wir noch nicht mal mit, wenn es darum geht, große Internetunternehmen aus Europa in irgendeiner Form auf die Beine zu stellen. Wenn man sich die 100 trafficstärksten Seiten im ganzen Internet anschaut, gibt es nur eine einzige europäische, die darunter ist, und das ist die BBC. Die nächste, die aus Deutschland kommt, ist auf Platz 142, das ist Spiegel Online.
Mein Name ist Sören, ich komme von der Universität Münster, bin dort Leiter des Instituts für Medienrecht, kurz zusammengefasst in Bezeichnung, und Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf im Bereich IT und Internetrecht. Erstens, machen Sie nichts. Das heißt Folgendes, die Bitte ist, machen Sie keine Gesetze. Es ist gefährlich, welche zu machen. Die Selbstregulierung ist besser und wir haben viele Gesetze gesehen, die nicht nur inhaltlich problematisch waren in der letzten Zeit, sondern auch formal unbrauchbar. Ich will nicht wieder Zugangserschwerungsgesetz, aber auch Fernabsatzrecht, Arbeitnehmerdatenschutz, diese ganzen Katastrophen. Zweite These, vertrauen Sie der Justiz. Das sage ich Ihnen auch als Richter. Die Justiz ist besser, als man denkt. Wir kriegen vieles schon hin an Problemen. Es ist aber trotzdem hilfreich, wenn eine Enquete-Kommission mal was sagt in Richtung Landgericht Hamburg und wilden Urteilen, die aus der Ecke kamen oder früher im Bereich Google Ad und Oberlandesgericht Braunschweig. Also man kann da schon was tun, man kann auch diese ausufernde Gerichtsbarkeit, die es immer noch im Internet gibt, sozusagen durchaus reglementieren.
2 von 9 Experten, die geladen waren. Einen dritten habe ich für Sie jetzt im Interview. Er stellt sich selbst vor.
Peter Kruse, ich arbeite seit eigentlich 30 Jahren über Komplexitätsreduktion in intelligenten Netzen. Zuerst habe ich das sehr stark an der Uni getan. Da war es Basisforschung, wenn Sie so wollen, da ging es um Hirnforschung. Und dann im Nachhinein habe ich halt gemerkt, dass man auch Unternehmen wie soziale Gehirne betrachten kann und dass die gleichen Grundprinzipien der Kreativität da wie dort gelten. Und dann ist daraus eine Unternehmensberatung geworden und das treibt mich heute am meisten um. Das Gehirn hat eigentlich eine gewaltige Chance zur Komplexitätsreduktion über Musterbildung. Das heißt, wenn Sie eine Menge von Daten vor sich haben, dann sind Sie in der Lage, eine Ordnung in diesen Daten zu erkennen. Und wenn Sie die Ordnung erkennen, dann wird selbst eine Vielfalt von Daten zu einer sehr schnellen Möglichkeit des Verstehens. Und diese, sagen wir mal, Aufgabe der Komplexitätsreduktion war eigentlich immer Aufgabe der Medien. Man hat eine unendliche Dynamik der Gesellschaft und es gibt Leute, die ihre ganze Zeit dafür geben, diese Dynamik zu beobachten, Schlüsse daraus zu ziehen und die Erkenntnisse, die sie haben, zurückzumelden, also wieder zurückzugeben in die Gesellschaft. Und diese Art der Komplexitätsreduktion ist nicht außer Kraft gesetzt durch die Netze. Die Netze sind nicht in der Lage, wenn sie wollen heute schon qualitative Musterbildung in dem Umfang zu betreiben, in dem das eine Redaktion am Ende tut. Einzelne Blogger können das, weil sie haben ein Gehirn. Das heißt, sie können beim Blogger genauso einen hochkompetenten Journalisten vor sich haben, wie sie das bei einem Journalisten in den klassischen Medien haben. Also das Individuum kann das. Die Grundsatzfrage ist dann immer, wie viel Zeit und wie viel bezahlte Zeit hat jemand, sich intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber im Grunde ist diese Aufgabe der klassischen Medien überhaupt nicht weg. Die Frage ist, wer sie erfüllt. Das Netz selber kann das nicht erfüllen.
Nun scheint mir aber das Problem zu sein, dass gerade also die in den klassischen Medien arbeiten, sich als Leitmedium verstehen, als die Profis, die entscheiden können, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist wahr und was nicht wahr. Und die im Netz sozusagen auf der anderen, nicht professionellen Ebene, aber vielleicht dann doch als Blogger dann doch wieder amateurprofessionell arbeiten, dass denen nicht die Rolle zuerkannt wird, zu entscheiden, was braucht eine Gesellschaft tatsächlich an Informationen, wie kann man die bewerten. Also da gibt es immer komischerweise diesen Gegensatz. Kann
der sich irgendwie mit Hilfe der klassischen Medien auflösen, dass sozusagen Kompetenz hineingezogen werden kann in die klassischen Medien, oder wird das ein Widerspruch ewig bleiben?
Ja, erstmal ist es ja nicht eine Frage der Professionalität, sondern eine Frage der Expertise. Und ich glaube, dass man einfach zugeben muss, dass auch derjenige, der nicht dafür bezahlt wird, ein Experte sein kann. Also es ist eine Frage, wie qualitativ ist das, was jemand anbietet. Und glauben Sie mir, an dem Punkt sind auch die Netzwerke nicht dumm. Wenn Sie 10-mal etwas anbieten, was qualitativ keinen Mehrwert erbringt, dann kommt keiner mehr zu Ihnen, um sich das anzuhören oder anzugucken. Das heißt, diejenigen, die als Blogger unterwegs sind, sind ja nicht unbewertet unterwegs, sondern da, wo die Menschen hingehen und sagen, das ist für mich ein hinreichender Mehrwert, da sitzt, wenn Sie so wollen, die Verbindung in den Netzen. Das heißt, es gibt eine qualitative Bewertung. Und in diesem Sinne ist das keineswegs so, dass nur die klassischen Medien Qualität anbieten. Das wäre eine falsche Beobachtung. Ich kann den klassischen Medien einfach nur raten, die Netze in ihrer Grunddynamik ernst zu nehmen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten für alles das, was in den Netzen läuft, Befragungen machen. Wie viele Fragebögen müssen Sie verschicken, um auch nur annähernd die Form von Abbildung zu bekommen, die Ihnen das Netz jeden Tag liefert? Das heißt, wenn Sie Tweets verfolgen, kriegen Sie eine Ahnung davon, wo gerade eine Gesellschaft tickt. Und ich glaube, das machen die klassischen Medien heute schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die selber das noch unterschreiben würden, wenn sie sich Leitmedium nennen. Ich glaube, dass sie tatsächlich sehr genau hingucken, was in den Netzen passiert. Und wer sozusagen Leitmedium ist, ist ja entweder der, der Qualitativeres anbietet, oder der, der vorwegläuft. Und beim Vorweglaufen habe ich manchmal schon den Eindruck, das tut das Netz. Ob das dann immer qualitativer ist, was in dem Netz ist, das ist eine andere Frage.
Es gab ein sehr schönes Beispiel jetzt zu der Bundespräsidentenwahl. Dort sagte der Reporter Reinhard Becker aus dem Plenarsaal, da werden jetzt schon die Blumen reingetragen. Das hat jemand außerhalb gehört und das getwittert, indem er sagte, die Blumen wären reingetragen. Ulrich Deppendorf im Westflügel des Bundestages hat sich irgendwie diesen Tweet kommen lassen. Er hat das nicht selber beobachten können wahrscheinlich. Er hat auch seinen Kollegen nicht hören können, wie der das gesagt hat, und verkündete das sozusagen als Neuheit. Im Twitter-Netz, sagte er wortwörtlich, wurden die Blumen schon gesehen. Und er hat das dann verkündet als, da gibt es möglicherweise nur einen Wahlgang. Wir wissen, dass es drei gab. Also hier diffundieren ja sozusagen beide, die klassischen Medien und das Netz miteinander, und produzieren dann seltsamerweise so komische Eigendynamiken, die sich dann hochschaukeln und dann aber vielleicht nicht so dicht an der Wahrheit sind wie die Distanz des klassischen Beobachters. Ist das nicht eine Gefahr?
Ja, schauen Sie, Netzwerke haben nicht nur die Fähigkeit, schnell Fehler zu machen, sondern auch die Fähigkeit, sie schnell zu korrigieren. Wenn Sie sozusagen ein Netzwerk betrachten, müssen Sie eine gewisse Fehlertoleranz einkalkulieren. Da werden Dynamiken missinterpretiert, da schaukelt sich etwas schnell auf, aber achten Sie mal drauf, Dinge, die nicht wirklich tragfähig sind, schaukeln sich genauso schnell ab wie auf. Das heißt, es wird sehr schnell korrigiert und man braucht eine andere Form von Akzeptanz von Fehlern, wenn man mit Netzen umgeht. Das setzt natürlich auch voraus, dass man auf das, was da kommt, immer mit einer gewissen Basisskepsis guckt. Also es ist auch eine Frage, wie Sie persönlich damit umgehen und ob Sie das jetzt gleich alles weitergeben müssen, das ist ja dann die andere Seite.
Professor Peter Kruse von der Uni Bremen und Leiter des Beratungsunternehmens Next Practice. Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're in. Medienpolitik. Radio 1 Medienmagazin. Damit ARD und ZDF ihre Funktion in der Gesellschaft optimal entfalten, gibt es verschiedene Kontrolleinrichtungen. Rundfunkrat, Verwaltungsrat, Programmausschuss. Es gibt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die über die Gebühren wacht und die Gebührenhöhe errechnet. Es gibt die Rundfunkkommission der Länder, die Gesetze vorbereiten hilft, wie zum Beispiel zur Online-Aktivität und so weiter. Nun gibt es, höchstwahrscheinlich, das gilt es jetzt zu erfragen, eine neue Kommission unter Federführung des Freistaates Sachsen. Chef der dortigen Staatskanzlei ist Staatsminister Dr. Johannes Beermann. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo nach Dresden.
Hallo nach Potsdam.
Sie haben diese Woche mit den Rundfunkreferenten der Länder getagt. Wo gibt es denn ein Problem, was nicht schon beobachtet und kontrolliert wird?
Es geht nicht um die interne Sicherung der Meinungsvielfalt im Rundfunk. Das, was Sie vorhin beschrieben haben, ist ja das sind Beteiligungsorgane, die vor allem intern innerhalb der Rundfunkanstalten dafür sorgen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihren Auftrag auch tatsächlich so erfüllen, wie er im Gesetz niedergelegt ist. Wir machen etwas anders. Wir beschäftigen uns hinter dem Vorhang des Gesetzes mit dem Auftragsbestand öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Das heißt, wir sind, wenn Sie so wollen, im politischen Vorraum dessen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland tut.
Und was haben Sie genau in dieser Woche besprochen?
Wir haben in dieser Woche einen Auftrag angefangen abzuarbeiten, den uns die Ministerpräsidenten in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gegeben haben. Hintergrund ist die Tatsache, dass in Deutschland beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Gebührenmodell sich ändern wird. Bisher haben Sie als normaler Gebührenzahler Rundfunkgebühren bezahlt, wenn Sie ein Rundfunkgerät bei sich zu Hause empfangsbereit stehen hatten. Wir werden die Rundfunkgebühr dergestalt umstellen, dass es künftig eine Abgabe sein wird, die mit der Wohnung zusammenhängt, wo man dann also entsprechend entweder über Gerät oder über Handy oder über Computer oder wie auch immer Rundfunk empfangen kann. Diese Systemumstellung soll, und das ist der feste Wille aller Ministerpräsidenten, nicht dazu führen, dass der normale Rundfunkhörer, das heißt also der private Rundfunkhörer, eine höhere Gebühr bezahlen muss als zurzeit. Und die liegt zurzeit bei 17,98. Das heißt, auch künftig soll der private Hörer, der etwa 90% des Gebührenaufkommens beisteuert, nicht mit höheren Gebühren belastet werden. Und dafür haben dann eben die Ministerpräsidenten diese Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich damit beschäftigen soll, verfassungsrechtlich korrekt im politischen Vorfeld sich mit dem Aufgabenbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu beschäftigen, um dort mal zu schauen, wie das gewährleistet werden kann, dass tatsächlich der Rundfunkbeitrag nicht nach der Umstellung auf eine Wohnungsabgabe steigt.
Wie schauen Sie denn da und auf was eigentlich?
Naja, es ist ja so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht beliebig seine Aufgaben wahrnimmt, sondern das ist, wenn Sie so wollen, eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die aufgrund Gesetzes tätig wird, die einen gesetzlichen Auftrag hat. Dieser gesetzliche Auftrag wird definiert durch die Länder, denn Rundfunk ist bei uns Länderzuständigkeit, in sogenannten Staatsverträgen. Und dort steht drin, welchen Aufgabenbestand der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, also dass er über Kultur berichtet, dass er also entsprechend dazu beitragen soll, dass die Meinungsvielfalt gesichert ist, bis hin dazu, dass dort geregelt ist, welche Kanäle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eröffnet werden können oder bespielt werden können, wenn Sie also an ZDF Neo denken oder wenn Sie an weitere Programme des Deutschlandradios denken. Das ist also ein ganz breites Feld, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Aufträgen vom Gesetzgeber, von den Ländern bekommen hat, und den gilt es sich mal anzuschauen.
Wie heißt das konkret? Gehen Sie da jetzt alle Kanäle durch, alle Hörfunkprogramme, alle Fernsehprogramme und sagen, das brauchen ARD und ZDF bzw. die Gebührenzahler, oder wie läuft das ab?
Nein, das können wir nicht, denn das ist völlig zu Recht, müssen wir die Grenze zur Zensur einhalten. Schauen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klare Vorgaben gemacht. Was der Staat nicht machen darf, ist zu sagen, wir sagen dir nicht nur den Aufgabenbestand, den du erfüllen musst, sondern wir sagen dir auch noch, wie du ihn zu erfüllen hast. Das ist die Rundfunkfreiheit, die das Bundesverfassungsgericht zu Recht sehr hoch stellt. Das heißt, genauso wie Sie es beschreiben, dürfen wir es nicht machen.
Wie machen Sie es?
Wir gehen an den Auftragsbestand und analysieren den Auftragsbestand. Das heißt nicht, welche Sendungen sind da drin, sondern wir sagen, wie sieht es im Auftragsbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, den er also entsprechend hat. Und muss dort jedes Element, was wir als Gesetzgeber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbürden, muss jedes Element sein.
Wie schützen Sie sich aber dennoch vor der Gefahr, dass Sie dabei die Staatsferne des Rundfunks unterlaufen? Ziehen Sie zum Beispiel unabhängige Experten hinzu, wie beim Kirchhoff-Gutachten ja auch, um da auf der sicheren Seite zu sein?
Also ich denke, dass die Arbeitsgruppe genügend Erfahrung hat, um also jetzt mal ein paar um diese Diskussion zu führen bis zum Herbst. Wir stehen erst am Anfang eines Diskussionsprozesses. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da also mit sehr viel Sachverstand gesegnet in diesen Diskussionsprozess auch unabhängig genug reingehen werden, um da in der Lage zu sein, dann zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen.
Nun weiß ich aus meinen Gesprächen, dass die Rundfunkanstalten durchaus damit rechnen, dass sie weiterhin sparen müssen. Sie sparen ja jetzt schon, und dass sogar 15% weniger Einnahmen zu erwarten sind bis 2020. Wäre es dann nicht sinnvoll, mit den Anstalten zusammenzuarbeiten? Weil die wissen ja, wo die Einspareffekte liegen.
Die Rundfunkanstalten sind völlig frei, in der nächsten Gebührenrunde keine Anmeldung bei der KEF, bei der Kommission zur Erfassung des Finanzbedarfs, zu machen. Da gibt es keine Gebührenerhöhung. Denn die Systematik läuft ja so zurzeit, so wie sie ist, dass die Rundfunkanstalten melden, was sie zur Erfüllung des Auftrags, den sie von uns, von der Politik bekommen haben, an Geld benötigen und wie sie ihn denn ausführen wollen. Das ist der Bereich, wo wir als Politik nicht rein dürfen. Das geht dann in diese Kommission, die nochmal prüft, ob das tatsächlich alles so in diesem Umfang sein muss. Und daraus wird dann also mittelbar oder unmittelbar eine Gebührenerhöhung errechnet. Das bedeutet wiederum, wenn die Rundfunkanstalten sagen, wir brauchen für die nächste Gebührenperiode keine Gebührenerhöhung, dann ist die Anmeldung null und da gibt es keine Gebührenerhöhung, dann bleibt es bei 17,98.
Aber meine Frage war ja, ob es nicht sinnvoll ist, mit den Anstalten zusammenzuarbeiten.
Die Frage ist doch, wenn wir auf der einen Seite unabhängige Experten, wie Sie vorhin gesagt haben, befragen sollen, mit den Anstalten zusammenarbeiten sollen. Ich denke, dass es zunächst mal die Aufgabe von uns vertragsgeschalteten Ländern ist, dass wir uns selbst mal einen Überblick verschaffen. Und dann bin ich mir sicher, werden wir auch mit den Rundfunkanstalten ins Gespräch kommen, genauso wie wir mit vielen anderen reden werden.
Sie haben schon die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, angesprochen. Für die ist die Situation ja auch neu. Wie selbst für die, die die Daten erheben, also was ist ein Haushalt, wie viel gibt es davon, wie viel werden wahrscheinlich befreit werden können. Niemand kennt doch tatsächlich die Einnahmesituation, wenn das neue Modell höchstwahrscheinlich am 1. Januar 2013 eingeführt wird. Wäre es da zum Beispiel nicht sinnvoll, die 1798 ein Jahr lang einzufrieren, festzuschreiben, um den Systemwechsel sozusagen risikofreier zu machen?
Naja, das genau ist uns ja verwehrt. Wir können die 1798 nicht einführen. Wenn wir als vertragsführende Länder den Auftragsbestand so beibehalten, ist es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten obliegt, wie und mit welchen Mitteln sie diese Aufträge erfüllen. Das ist genau die Krux der Geschichte. Das bedeutet also, wir können nur den Auftragsbestand uns anschauen und sagen, im Grunde genommen haben wir die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit Aufträgen belastet, die sie gar nicht zu erfüllen brauchen. So hat das eine mittelbare Auswirkung auf den Finanzbedarf. Insofern ist also das Modell, wie Sie es vorschlagen, nicht möglich.
Was ist denn nun, wenn weniger Geld reinkommt? Was ist, wenn mehr reinkommt?
Ach, lassen Sie uns eine Sekunde bei dem Gedanken verweilen, dass mehr Geld reinkommt. Nein, Scherz beiseite. Es gibt das Gutachten, was Sie angesprochen haben von Herrn Professor Kirchhoff, ist ja von den ARD-Rundfunkanstalten in Auftrag gegeben worden. Und das hatte eine Vorgabe, dass also das, was an Gebühren aufkommen, jetzt da ist, etwa die 7,7 Milliarden, auch durch das neue Modell erreicht werden soll. Das, was bislang nur noch nicht vorliegt, und das ist bedauerlich, ist, was heißt das runtergebrochen auf die einzelnen Haushalte?
Also müssen wir warten, bis es auf dem Konto ist, der GEZ?
Nein, wir müssen warten, bis wir die entsprechenden Eckpunkte haben, wo wir sehen können, wie viel auf den einzelnen Haushalt zukommt. Und ich denke, das ist kein Teufelswerk, sondern das kann man runterbrechen. Und sobald wir da etwas klarer sehen, denke ich, werden wir da auch etwas schlauer werden.
Aber nochmal, bleiben wir bei dem Gedankenmodell, es kommt mehr in die Kasse. Da haben wir letzte Woche gehört, das würde dann die KEF beim nächsten Mal wieder abziehen. Aber es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, die Werbung zu streichen. Diesen Vorschlag gab es auch bei Kirchhoff. Es gab auch die Idee, die Befreiungstatbestände zu erweitern, also viel mehr in den Genuss kommen zu lassen, sich von der Gebühr befreien zu lassen. Wäre das eine Möglichkeit?
Also die letzten, ich teile Ihre Annahme nicht. Also die letzten Prognosen, die ich gelesen habe, waren die, dass man möglicherweise plus minus null rauskommt. Wenn es tatsächlich zu einer Verbreiterung der Grundlage oder zu einer Verbreiterung der Abgabenzahler, der Gebührenzahler kommen sollte, dann ist es so, dass wir in der Tat uns nochmal überlegen, wie das mit Werbung und Sponsoring zusammenhängt. Die Ministerpräsidenten haben ja auch besprochen, dass also demnächst Werbung und Sponsoring gleich behandelt werden sollen in einem ersten Schritt. Das heißt also, nach 20 Uhr wird es kein Sponsoring mehr geben. Und wir denken natürlich auch langfristig darüber nach, im öffentlich-rechtlichen Bereich die Werbung ganz abzuschaffen, um sich auch deutlich und signifikant von den privaten Anbietern zu unterscheiden. Das bedeutet in der Systematik, die Werbung bringt so etwa 1,40 Euro. Wenn man also mit den Berechnungen 1798, 1,40 Euro runter, sind wir irgendwo bei 15,50 Euro. Wenn man also dann in diesem Bereich landet, dann kann man sagen, gut, dann ist es zumutbar, dass der Euro 40 wieder draufgepackt wird und dafür entfallen Werbung und Sponsoring. Das ist der erste Puffer, den wir haben. So, wenn das nicht der Fall sein sollte, denke ich mir, sind wir gut beraten als Politik, um eben den Privaten nicht stärker zu belasten, der ohnehin sehr stark mit Abgaben belastet ist, zu sagen, dann bleibt es halt so, dass Werbung und Sponsoring da drin bleiben. Das könnte eine Möglichkeit sein, wie man das auflöst. Aber ich denke, darüber sollten wir wirklich dann reden, wenn in etwa feststeht, wie viel Gebührenaufkommen tatsächlich generiert wird.
Und dann wird man auch wissen, ob es vielleicht weniger ist und was da möglicherweise eine Kompensationsmöglichkeit wäre oder ob Ihre Arbeitsgruppe dann feststellt, dass dann doch der ein oder andere Fernsehsender möglicherweise nicht mehr in den Betrieb gehen kann.
Ja, das wird nicht passieren. Denn da ist ja die Systematik, wie ich vorhin schon sagte, wenn die Aufträge definiert sind, dann obliegt es dem Sender, den Auftrag auszuführen und damit auch die Gebühr in einer gewissen Größenordnung selbst zu bestimmen. Nicht? Also insofern, die Gefahr besteht nicht.
Meint zumindest Dr. Johannes Beermann. Er ist Chef der Staatskanzlei Sachsen und zudem noch Staatsminister. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für das Interview.
Ich danke Ihnen auch.
Und jetzt wieder Olli Massev. mit der Dancehall. Und denken Sie daran, denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und damit treten wir wieder ein in den Podcast Bonus-Track, der sich noch einmal mit dem Thema Fußball beschäftigt in der Rückerinnerung. Das Jahr 2004 bescherte uns ja die Fußball-EM. Schon damals wurde im Medienmagazin die Sprache der Fußballkommentatoren analysiert. Das hören wir gleich. Anschließend dann ein Sprung in das Jahr 2006 zur letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Eine Aufnahme aus dem Medienmagazin vom 8. Juli 2006. Da ging es dann um die Durchdringung des Fußballs generell in den Medien. Doch zuerst der Sprung ins Jahr 2004. Holding on, ich nehme das mal wörtlich von Commercial Breakup und halte mal kurz ein, weil das nächste Thema drückt schon im Rohr.
Wo ein Sieger ist, ist auch ein Verlierer.
Und auch das Finale beginnt bei 0:0.
Die immer wieder gern zitierte Sammlung von Fußballphrasen à la der Ball ist rund ist bei der Fußball-Europameisterschaft mindestens um zwei weitere Plattitüden reicher geworden, wobei die Weisheit, dass ein Spiel bei 0:0 beginnt, Michael Ballack zu Beginn der EM auf einer Pressekonferenz einbrachte und von Johannes B. Kerner dankbar aufgegriffen wurde.
Sicherlich wissen wir, dass wir die Spiele in der Vergangenheit verloren haben, trotzdem geht jedes Spiel wieder bei 0:0 los.
Vielleicht gab es ja diese Fußballweisheit auch schon früher. Jemand, der sich mit Fußball Sprache nicht so wie ich sporadisch, sondern gezielt, akribisch und kompetent beschäftigt hat, ist Thomas Paulwitz von der Sprachfachzeitung Deutsche Sprachwelt. Sind Ihnen diese zwei Beispiele auch aufgefallen, Herr Paulwitz?
Diese beiden bewusst nicht, aber sie passen natürlich ins Bild.
Was haben Sie denn herausgefunden? Wie sieht denn Ihre Bilanz aus oder die Bilanz der Kommentatorenleistung?
Ja, also die Bilanz der Kommentatorenleistung ist nicht so gut ausgefallen, denn die Kommentatoren sind sprachlich nicht so ganz auf dem Laufenden, auch international. In anderen Ländern wird wesentlich lebhafter kommentiert und auch sprachlich besser. Was in mir in jüngster Zeit aufgefallen ist, die Kommentatoren sprechen während der Spielzüge keine ganzen Sätze. Sie verfolgen einen Telegrammstil. So kann einfach auch keine Spannung entstehen. Es werden einfach nur die Namen der Spieler genannt. Statt Spieler XY flankt zu Spieler YZ wird dann einfach nur der Spielername genannt und auf diese Weise entsteht keine Dramatik.
Das können wir uns mal ganz kurz im Ausschnitt anhören.
Seedorf, Overmars, David, Jaap Stam, noch Palacio wechselt ja zu Milan, Dick Advocaat, ja was aller er alles aushalten musste. Scolari haben wir auch kurz gesehen. Dem sind inzwischen die Herzen der Portugiesen zugeflogen. Das war zu Beginn der Europameisterschaft. Verbleibe nicht so. Miguel, das wird ein spannendes Duell.
Das war Reinhold Beckmann. Gab es denn qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Kommentatoren bei der ARD und beim ZDF? Oder bemängeln Sie das bei allen?
Also es scheint eine deutsche Krankheit zu geben bei den Kommentatoren, aber es sind zwei Leute, die vor allem herausragen, die besonders aufgefallen sind und das ist auch entsprechend in den EM-Foren im Internet bemängelt worden. Das sind die beiden Fernsehreporter Beckmann und Kerner. Diese beiden pflegen ihren Talkshow-Stil weiter in der Kommentierung der Spiele. Und das passt einfach nicht für die Spiele. Wenn wir an die Kommentierung des Finales 1954 denken durch Herbert Zimmermann, der hat damals gesagt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und Tor, Tor für Deutschland. Heute würde es heißen, wenn jetzt Johannes B. Kerner kommentieren würde, Rahn, 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 da ist er drin. Und das ist der Unterschied eben zwischen einer guten und einer schlechten Kommentierung.
Aber Sie haben dabei nicht berücksichtigt, dass diese berühmte Fußballreportage 1954 ja eine Radioreportage war, die übrigens der Deutschlandfunk morgen 16.53 Uhr zur Originalzeit wie vor 50 Jahren noch einmal wiederholt. Im Fernsehen möchte man ja eigentlich nicht das erklärt bekommen, was man ohnehin schon sieht. Wie müsste denn eine gute Fernsehreportage Ihrer Meinung nach ablaufen? Also Sie sagten ganze Sätze sprechen. Ich glaube, Sie kritisieren auch die vielen Anglizismen.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Die Anglizismen sind auch ein Zeichen dafür, dass die Kommentatoren überfordert sind, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie die Lage auf dem Spielfeld mit eigenen Worten vermitteln sollen, dann flüchten sie sich in diese Anglizismen. Man kann nur spekulieren, warum. Wollen sie Eindruck schinden? Wollen sie Fachwissen vortäuschen? Also meiner Meinung nach muss das Elfmeterschießen nicht Shootout genannt werden. Der Kampfgeist nicht durch Fighting Spirit übersetzt werden. Und der Spieler des Tages muss nicht Man of the Match genannt werden. Und so weiter.
Aber ich glaube, das ist auch schon jetzt ganz kurzfristig zu Johannes B. Kerner gedrungen, denn er hat, ich habe aufgepasst, beim Spiel am Donnerstagabend Tschechien gegen Griechenland Man of the Match übersetzt.
Und Dallas, der Fünfer, ist Man of the Match. Er ist der Spieler des Spiels.
Das ist mir auch aufgefallen. Das bestätigt uns. Vielleicht haben wir dann mit unserem Appell Erfolg gehabt.
Da war das Silver Goal, Golden Goal.
Aber Sie sind nicht der Meinung, dass man nun Foul und Silver Goal übersetzen muss?
Das Wort Foul muss man nicht übersetzen. Das hat sich eingebürgert. Das ist keine Prunkvokabel, keine Prahlvokabel. Das Wort Silver Goal, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu übersetzen. Denn das ist das letzte Mal, dass das Silver Goal angewendet wird bei dieser Europameisterschaft. Das wird sowieso abgeschafft.
Ich weiß nicht, ob das die Normalzuschauer genauso reflektieren wie Sie. Die TV-Zeitschrift TV Today, auch ein Anglizismus, aber das ist wieder ein anderes Problem, dem ZDF-Mann Johannes B. Kerner bescheinigt, dass er der beste Kommentator bei der Fußball-EM ist. Denn Sie haben eine repräsentative Umfrage gemacht mit Mnet zusammen. 1000 Bundesbürger ab 14 wurden befragt. Auf Platz 2 kam dann mit 20%, Kerner hatte 39%, Reinhold Beckmann. Und daran sieht man doch, dass eigentlich das möglicherweise dem Fußballvolk egal ist, oder?
Das sehe ich nicht so, denn es kommt auch immer darauf an, wie so eine Umfrage gestellt ist. Ich habe natürlich auch von dieser Umfrage gehört. Es ist bemerkenswert, dass die kurz nach unserer Pressemitteilung rausgekommen ist. Ich habe mehr den Eindruck, dass es sich dabei um eine Befragung handelt, wer ist eigentlich der bekannteste Kommentator, denn der Kerner ist nun mal der bekannteste Kommentator von diesem und danach kommt Beckmann. Vielleicht gab es auch keine andere Antwortmöglichkeit. Mir scheint das nicht sehr glaubwürdig, das Ergebnis.
Auf alle Fälle bleibt ja, und Sie erwähnten es ja schon mit der berühmten Radioreportage, dass man sich zum Fernsehbild den Radioton holt. Meine Empfehlung, das RBB-Inforadio anschalten morgen. Und was da abläuft, das steigert den Fußballgenuss um ein Vielfaches. Hören wir doch mal ganz kurz hinein in eine Radioreportage vom letzten Samstag.
Dick Advokat hat schon die Tränen in den Augen wie alle anderen. Männer, erwachsene Männer warten auf den Elfmeter. Jetzt kommt er und der ist drin. Drin! Holland, jawohl, ist im Halbfinale. Was für eine Dramatik. Was für ein unglaubliches Ende, liebe Freunde im Nachbarland. Jetzt kann er losgehen, der große Umzug mit den Wohnwagen. Macht euch fertig an den Grachten und startet den Orangenjubel. Was für eine Atmosphäre, ein unglaubliches Blitzlichtgewitter hier in stockschwarzer Nacht, hier im Süden von Portugal und Holland, das so viele große Elfmeterschießen vergeben hat, steht im Halbfinale gegen die Portugiesen.
Und dasselbe letzte Tor im Elfmeterschießen im Spiel Schweden-Niederlande im ZDF kommentiert von Bela Reti.
Jetzt liegt's an Arjen Robben. Dem einzigen, der in Holland spielt, noch geht nach England. Der kann die Mannschaft Dick Advocaat von einem Trauma befreien. Wenn er trifft, ist Holland im Halbfinale. Und er trifft. Gucken Sie sich mal diese Bilder an.
Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht Fußballsprache analysieren? Was vermitteln Sie mit Ihrer Sprachzeitung?
Ja, wir geben eine vierteljährlich erscheinende Sprachzeitung heraus, die nennt sich Deutsche Sprachwelt. Und damit wollen wir allgemein für ein gutes Sprachbewusstsein werben, weil die Sprache der Ausdruck der Gedanken ist. Und wenn man nicht ordentlich sprechen kann, dann kann man auch nicht ordentlich denken.
Wollen wir mal hören morgen, wie es sich anhört, wenn das ZDF das Endspiel überträgt. Bei Johannes Bekerner, wie schon eben erwähnt, hatte man ja den Eindruck, dass er Ihre Pressemitteilung zumindest zur Kenntnis genommen hat. Am Telefon, und damit bedanke ich mich recht herzlich für diese Information, war Thomas Paulwitz, der Schriftleiter der Sprachfachzeitung Deutsche Sprachwelt. Vielen Dank.
Danke auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Radio 1 Medienmagazin natürlich zu Beginn noch einmal zum Thema Fußball, auch wenn er in den letzten 4 Wochen ohne Unterlass gequält wurde. Aber schließlich stehen wir ja heute vor dem kleinen Finale und morgen vor dem Endspiel.
Bei einem Endspiel, da mobilisiert man alles, was man noch hat. Das ist ein besonderes, das Besonderste überhaupt, das Besonderste. Es ist das Schönste, was ein Fußballer erleben kann.
Fußball auf allen Kanälen, nicht selten Spitzenmeldung in Nachrichtensendungen oder auf Titelseiten. Fußball auch in sonst eher sportfreien Sendestrecken. Ob Basteltipps für den Mittagstisch mit Fußball oder Kultur in der Nacht, Fußball okkupierte die Medien völlig. Dr. Thomas Horki, Sie haben als Sport- und Medienwissenschaftler und zudem als Sportjournalist das geübt. Auge. Ging denn dieses ganze Fußballdrama, die Fußballmania, um mal etwas von den Reportern zu klauen, ging das in Ordnung?
Also ich würde sagen, man muss das sehr stark trennen. Also wir haben eine große Kluft in den Medien zwischen einerseits den Printjournalisten, die meines Erachtens während der WM eine hervorragende Berichterstattung gemacht haben, qualitativ sehr gut, sehr viele Hintergrundberichte und auch von den Themen her ein breites Angebot gemacht haben. Und wir haben andererseits den Fernsehsport, der sich quasi völlig selbstständig entwickelt hat und wo ich mich tatsächlich frage, ist das noch Sportjournalismus, was da verzapft wird, um es mal einfach zu sagen. Denn wir haben es ja damit zu tun, dass wir dort mittlerweile nur noch die Übertragung der Spiele haben, die aber nur einen Anteil von 25% ungefähr an der gesamten Sendezeit hat und dann eben eine ganze Masse von Vor- und Nachberichterstattung, wo es tatsächlich mittlerweile nur noch darum geht, ein Thema unterhalten zu präsentieren, um letzten Endes ein Lizenzrecht, was man sehr teuer erworben hat, zu refinanzieren.
Aber geht es nicht auch um etwas Psychisches, dass man so ein Ereignis einfach ein bisschen ankocht und dann, wenn sich die Anspannung gelöst hat, dass man das einfach nochmal nachbereitet, auch scherzhaft meinetwegen wie bei den ZDF-Kollegen mit nachgetreten oder Waldis WM-Club auf der ARD.
Sicherlich ist das, hat das auch eine psychische Komponente. Letztlich geht es ein bisschen salopp gesagt um gute Laune Fernsehen. Man will die Leute bei der Stange haben und diese Comedy-Sendungen, die sich ja seit 2002 an die eigentlichen Sportsendungen anlagern, aber auch ganz offiziell als WM-Fernsehen verkauft werden, haben ja auch eine vernünftige Einschaltquote, sodass sich das auch rechnet. Die Frage ist ja, was passiert denn eigentlich mit dem Sport, wenn man das mal sagen darf? Was ist denn das ureigene Element des Sports? Sport wird ja da ausgeweitet zu einer Unterhaltungsorientierung, Emotionalisierung und vor allen Dingen wird eigentlich nur noch darauf Wert gelegt, dass quasi eine Nation Anschlusskommunikation zur Verfügung hat, dass es also ein gemeinsames Erlebnis Fußball-WM im Fernsehen gibt. Das ist ja sowieso der Trend dieser WM, der wirklich auch uns allen in Erinnerung bleiben wird, dieses Public Viewing, also dieses Verhältnis von Mediensport, sage ich mal, und Öffentlichkeit, was tatsächlich neu definiert werden muss. Wir haben es ja mit riesigen Öffentlichkeiten zu tun, wenn Sie an das Halbfinale denken, was in der Spitze über 30 Millionen Zuschauer generiert hat. Wir sind jetzt bei einzelnen Zuschauern vor den Geräten und zusätzlich nochmal geschätzte runde 15 Millionen, die das in öffentlichen Veranstaltungen, also Public Viewing, aber auch in den ungefähr 13.000 Sportbars in Deutschland und in Gemeinschaft vorm Fernseher zu Hause im Wohnzimmer geguckt haben, haben wir es also insgesamt mit einer kumulierten Öffentlichkeit von rund 45 Millionen Menschen zu tun. Das ist einfach eine unglaubliche Zahl. Und wenn man sich dann anguckt, was diese Menschen machen, sie feiern. Sie feiern im Grunde sich selber, sie feiern den Sportjournalismus als ein Event. Und das ist tatsächlich der entscheidende Trend, dass wir ein neues Verhältnis zur Öffentlichkeit haben, dass wir also so einen Trend zum Sportevent haben im Journalismus.
Aber das ist seltsamerweise ja ein Trend, der aus den 30er Jahren kommt oder wo man es zumindest machen wollte, zu einem Trend mit den öffentlichen Fernsehstuben. Sicherlich in Ermangelung von Privatgeräten, aber man übertrug ja die Olympischen Spiele eben auch öffentlich, um damit Begeisterung für das Fernsehen zu bekommen. Dann entwickelte es sich zu einem Individualkommunikationsmedium und jetzt drängt es wieder nach draußen. Ist doch eigentlich erfreulich, oder?
Jein. Damals ist, wie Sie richtig gesagt haben, gab es quasi einen Zwang. Man hat die Leute in die Fernsehstuben geholt, weil es letztendlich gar nicht genügend Fernseher gab und das Medium noch neu war. Jetzt hat jeder Haushalt mindestens einen Fernseher und die Leute kommen auf einmal wieder zusammen, um in Gruppe Fernsehen zu gucken. Das heißt, ich benutze immer gerne die Vokabel der Inszenierung. Die Menschen kommen dorthin, um sich selbst zu inszenieren, um ein Fest, ein gemeinsames Fest zu feiern. Also wir haben auch deutlich erkennbar im Sportjournalismus, das, was mich interessiert, Konsequenzen, dass nämlich der Sportjournalismus dahin geht, ein gemeinsames Fest vor dem Bildschirm anzuregen. Sie finden deutlich Hinweise, Aufforderungen, feiern Sie gemeinsam, machen Sie dieses Event zu einem gemeinsamen Fest. Das ist, denke ich mal, eine neue Komponente, die auch mit der damaligen Zeit, auch mit der WM 1954 nicht zu vergleichen ist. Wir haben es hier mit einer ganz gezielten Inszenierung von Öffentlichkeit zu tun.
Bei Inszenierungen schwingt immer doch so ein bisschen der Beigeschmack mit, dass da auch manipuliert wird. Würden Sie so weit gehen, dass hier also Ereignisse verfälscht werden durch eine Inszenierung, auch durch Journalismus?
Nein, würde ich überhaupt nicht, denn schon die Grundannahme des Vergleiches zwischen, sagen wir mal, der Realität des Spiels, des Sportes, was da unten auf dem Platz stattfindet und dessen, was nun durch das Fernsehen oder auch durch andere Medien transportiert wird, ist ja grundsätzlich falsch, denn dass Medien ihre eigene Realität konstruieren, ist per se klar, ist gegeben. Wir können also die Realität nicht mit der Medienrealität vergleichen und von daher wäre dieser Satz, das ist ja alles nur inszeniert, wäre falsch. Was ich meine mit der Inszenierung ist, dass wir es ähnlich wie mit dem Theater mit bestimmten Prozessen zu tun haben. Wir müssen uns fragen, mit welchen Mitteln wird denn mittlerweile diese Medienrealität hergestellt? Und diese Mittel haben sich tatsächlich sehr stark geändert. Also wenn wir es dieses Jahr uns angucken, haben wir zum ersten Mal auch einen Trend, dass der Journalismus in die Öffentlichkeit geht. Also wir haben es nicht nur mit großen Öffentlichkeiten zu tun, die Fernsehen gucken, sondern wie wir das bei RTL, vor allen Dingen bei RTL, aber auch beim ZDF mit dem Sony Center sehen, gehen die Fernsehsender verstärkt offenbar mit ihren Studios in große Öffentlichkeiten. Bei RTL waren es bis zu 500.000 Menschen, die rund um dieses Studio, wie man es ja kaum noch nennen kann, gestanden haben. Auch beim ZDF sind es rund 3.000 Menschen im Sony Center und machen dort Sportjournalismus in der Öffentlichkeit, was ja erhebliche Konsequenzen für den Sportjournalismus hat. Wenn Sie verfolgt haben, dass Günther Jauch einige Fragen kaum stellen konnte, weil hinter ihm bereits eine Masse an Zuschauern nach anderen Fragen giert sozusagen, dann ist das eine veränderte Form, auf die sich der Sportjournalismus erstmal einstellen muss.
Und umgekehrt wäre es natürlich bedauerlich, wenn also der Sportjournalismus, die Inszenierung dann als das Wahre empfunden wird und das eigentliche Fußballspiel irgendwie ganz einfach daherkommt, ohne Zeitlupe, man sitzt im Stadion, hat überhaupt keine Atmosphäre wie beim Spiel Frankreich gegen Portugal, wo die Radioreporter bemängelten.
Sie hören es auch an der Kulisse. Es ist nicht das prickelnde Aufjohlen der Massen, sondern eher das Zuschauen und Mitfiebern und langsames Leiden. Ja, was ist denn hier los in München? Was ist denn mit den Fans heute? Die Franzosen lethargisch, die Portugiesen völlig ruhig. Ist dann hier WM-Halbfinale? Fragezeichen.
Ja, interessante Einsichten von Dr. Thomas Horki, Medienwissenschaftler, Sportwissenschaftler und Journalist, der zudem vor 5 Jahren eine Dissertation eben gerade zu diesem Thema Sport und Inszenierung schrieb. Vielen Dank.
Bitteschön.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.